Offenbarung 21, mal ab Vers 1 bis 4. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel von Gott herabkommen, bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen, siehe das Zelt Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Das ist also so unser aller Ziel, was da steht, dass wir direkt bei Gott sein dürfen, dass wir in seiner heiligen Stadt wohnen dürfen, dass wir auch ohne Krankheit, Leid, Trauer, Tod und Schmerz leben müssen. Das ist so unser aller Ziel. Und ich hatte so das Empfinden, dass ich das zu Anfang einfach mal vorlese, dass wir alle mal so jetzt erstmal Ziel vor Augen gestellt bekommen. Weil da wollen wir ja alle mal hin und darüber, worüber ich jetzt reden will, das werden wir brauchen, um dahin zu kommen. Ne? Um wirklich an Jesus festzuhalten, in jeder Minute unseres Lebens, an ihm dran zu bleiben, in ihm zu sein, in ihm, dem wahren Weinstock, da wir ja die Reben sind. Ne? Und das ist einfach mal so eine Zielstellung jetzt, die wir uns jetzt alle so ein bisschen setzen am Anfang, wo wir hinwollen, dass wir wissen, aha, das, wo ich jetzt noch sprechen werde, ist nötig, um hier mal hinzukommen, um wirklich dabei zu sein, um nicht irgendwo auf dem Weg, wie ihn der Andreas letzte Woche erörtert hat, irgendwo abzukommen. Denn wir sollen ja alle auf diesem schmalen Weg gehen, wir sollen durch diese enge Pforte gehen und nicht auf diesem breiten Weg. Und jeder von uns ist immer mal wieder in dieser Versuchung oder hat immer mal wieder vielleicht eine falsche Gelegenheit, um von diesem engen, schmalen Weg abzukommen und eben wieder auf den breiten Weg zu gehen, der eben ins ewige Verderben führt. Und ja, auch das Thema, was ich heute versuche zu behandeln, soll uns einfach helfen, auf diesem schmalen Weg zu bleiben, über den auch Andreas letzte Woche gesprochen hat. Und zwar, als ich mich so mit Bibelstellen beschäftigt habe und Gott gefragt habe, was soll ich denn machen, was ist heute an diesem Sonntag, also die Woche nach Ostern dran, kamen mir ganz viele Bibelstellen, wo so das Wort Ausharren beinhaltet war. Und über dieses Ausharren soll es heute mal gehen. Und ich habe so die Angewohnheit, dass ich auch gerne mal von anderen Bibellehrern so Predigten anhöre. Und da habe ich vor kurzem die hinten im Schrank so uralte Schätze von Derek Prince entdecken dürfen. Und da ich die Möglichkeit habe, ein Kassettenradio noch zu bedienen, so etwas alter Hergebrachtes, habe ich gedacht, okay, nimmst du mal ein paar raus, hörst du immer mal wieder rein. Und dann dachte ich, okay, da gibt es ja auch eine Kassette über Ausharren. Die habe ich auch gefunden, aber interessanterweise, es war nicht drinne. Die war leer. Alle anderen durfte ich anhören, aber die war leer. Der Herr hat also gesagt, ich sollte mich doch mal selber mit dem Thema beschäftigen und nicht von jemand anderem mopsen. Okay, genau. Also wird es heute mal um das Thema gehen. Ich würde da gern zu Anfang mal reinschauen in Lukas 8, ab Vers 40. Da werden wir dann jemanden begegnen, der musste auch gewaltig ausharren. Der musste viel Geduld haben. Und zwar lernen wir den gleich noch kennen. Aber vorher erst mal eine andere Sicht. Und zwar geht es da um die Heilung der blutflüssigen Frau und die Auferweckung der Tochter des Jairus. Wir lesen mal ab Vers 40. Es geschah aber, als Jesus zurückkehrte, nahm ihn die Volksmenge auf, denn alle erwarteten ihn. Und siehe, es kam ein Mann mit Namen Jairus. Und er war Vorsteher der Synagoge und fiel Jesus zu Füßen und bat ihn, in sein Haus zu kommen. Denn er hatte eine einzige Tochter von etwa 12 Jahren und diese lag im Sterben. Während er aber hinging, drängten ihn die Volksmengen. Und eine Frau, die seit 12 Jahren mit einem Blutfluss behaftet war und obgleich sie ihren ganzen Lebensunterhalt an die Ärzte verwandt hatte, von niemand geheilt werden konnte, kam von hinten heran und rührte die Quaste seines Gewandes an. Und sogleich hörte ihr Blutfluss auf, und Jesus sprach: Wer ist es, der mich angerührt hat? Als alle aber es abstritten, sprach Petrus: Meister, die Volksmengen drängen und drücken dich. Jesus aber sprach: Es hat mich jemand angerührt, denn ich habe gespürt, dass Kraft von mir ausgegangen ist. Als aber die Frau es sah, dass sie nicht verborgen blieb, kam sie zitternd und fiel vor ihm nieder und berichtete vor dem ganzen Volk, um welcher Ursache willen sie ihn angerührt habe und wie sie sogleich geheilt worden sei. Er aber sprach zu ihr: Tochter, dein Glaube hat dich geheilt. Geh hin in Frieden. Während er noch redete, kommt einer von dem Haus des Synagogenvorstehers und sagt zu ihm: Deine Tochter ist gestorben. Bemühe den Lehrer nicht. Als aber Jesus es hörte, antwortete er ihm: Fürchte dich nicht, glaube nur, und sie wird gerettet werden. Als er aber in das Haus kam, erlaubte er niemand hineinzugehen, außer Petrus, Johannes und Jakobus und dem Vater des Kindes und der Mutter. Alle aber weinten und beklagten sie. Er aber sprach: Weint nicht, denn sie ist nicht gestorben, sondern sie schläft. Und sie lachten ihn aus, dass sie wussten, dass sie gestorben war. Er aber ergriff ihre Hand und rief und sprach: Kind, steh auf. Und ihr Geist kehrte zurück. Und zugleich stand sie auf, und er befahl, ihr zu essen zu geben. Und ihre Eltern gerieten außer sich. Er aber gebot ihnen, niemand zu sagen, was geschehen war. Und zwar, was mich jetzt so begeistert hat an der Geschichte und was ich so empfunden habe in meiner Vorbereitung, dass man die Geschichte oder den Bericht aus zwei Sichtweisen einfach mal bearbeiten kann. Wir werden jetzt mal die erstmal angehen, einfach mal zu gucken, wie war der Verlauf für Jesus? Wie ist er uns in diesem Bericht einfach Vorbild für unsere persönlichen Situationen, die wir so manchmal erleben? Und später dann noch werden wir nochmal darauf eingehen, wie war der Verlauf der Geschichte für Jairus, der auch sehr herausfordernd war. Erstmal finde ich es interessant. Generell war Jesus ja zu der Zeit von vielen Volksmengen verfolgt. Und dass da schon mal steht, alle erwarten ihn. Nun ist einfach mal meine Frage, so generell, mit welcher Erwartung bist du heute hierher gekommen? Also für mich wäre die beste Erwartung, mit der du herkommen kannst, zu sagen: Okay, was möchte Jesus mir heute persönlich mitteilen? Na, also sei jetzt einfach auch selber in Erwartung, selbst die Volksmengen, also alle, die nicht zum engeren Jüngerkreis gehörten, die später vielleicht auch irgendwo wieder von Jesus abgekommen sind, hatten Erwartungen an Jesus. Alle wollten, dass er kommt, alle wollten ihn sehen. Das war gerade so die Phase, wo er das auch noch nicht sich in dieser Form so offenbart hatte. Und einfach dort predigend, heilend und befreiend durch das Land gezogen ist in der Kraft Gottes. Und alle wollten ihn sehen. Und Jesus ist für uns immer noch derselbe, heute, gestern und alle Ewigkeit nach Hebräer 13, Vers 8. Und er will auch dir begegnen, jetzt ganz persönlich, in allem, was du gerade so auf dem Herzen hast, was so in dir ist, was du eben von ihm einfach brauchst, Herr. Alles, was nach dem Willen des Vaters ist, wird er dir geben. Oder er wird es vielleicht auch anders machen, als du dir vorstellst, aber er wird handeln. Ne? Er wird eingreifen in dein Leben, wenn du das möchtest. Okay. Interessant in dem Bericht war für mich auch noch in meiner Vorbereitung, dass die Tochter 12 Jahre alt war. Eine 12-jährige Tochter liegt im Sterben. So, und dann diese Parallele: Die Frau hat den Blutfluss auch seit 12 Jahren, die jetzt Jesus begegnet, die Jesus von hinten anrührt und wo Jesus dann der Frau sagt, in Vers 48, Tochter, dein Glaube hat dich geheilt, geh hin in Frieden. Er schimpft sie da nicht aus, dass sie so ganz heimlich von hinten da rangekommen ist und einfach mal den Mantel berührt hat, ohne zu fragen. Na, er sieht einfach den Glauben in der Frau und diesen Herzensschrei dieser Frau, dass diese Krankheit doch endlich aufhören möge. Na? Und zeitgleich oder fast zeitgleich scheint diese 12-jährige Tochter zu versterben. Ich weiß nicht, ob es dort irgendwie einen Zusammenhang gibt mit diesen Zeiträumen, aber es war mir aufgefallen. Auf jeden Fall, Jesus, als er das hört, dass diese Tochter gestorben ist, sagt zu Jairus bloß, fürchte dich nicht, glaube nur. Da kann ich auch kurz eine persönliche Situation von letzter Woche mit einflechten. Und zwar hatten wir ja mit Magen-Darm zu tun. Und das ging nur letzte Woche gerade an dem Samstagabend los. Und am Sonntag hatte ich ja hier so ein bisschen die Aufgabe von Andreas übertragen bekommen. Ich solle doch das Aussendungsgebet leiten für die Schweriner. Und gerade Samstagabend ging das los. Um 11 hatte ich dann gespeit. Und um 4 Uhr morgens hatte ich wieder Brechreiz. Was nicht unbedingt dazu geführt hätte, dass ich hätte hier sein können. Und da war mir das aber schon wichtig, dass wir sie dort aussenden konnten, eben für diese wichtige Aufgabe. Und meine Frau hat dann länger gebetet, hat auch geboten, dass die Krankheit zu weichen ist. Und dann war der Brechreiz weg. Und ich habe nicht noch einmal gespeit. Und ich habe dann so innerlich dieses Empfinden gehabt, nachdem meine Frau noch mal gebetet hatte, früh, 4 Uhr morgens, einfach mal in Sprachen zu beten und hatte diesen Vers auf dem Herzen. Fürchte dich nicht, glaube nur. Und bin dann sozusagen im Glauben hierher gekommen, habe eigentlich gedacht, okay, nach der Aussendung gehst du wieder nach Hause und legst dich hin. Also das Empfinden hatte ich dann, wo ich hier war, nicht mehr. Ich hatte stattdessen eine sehr gute Anbetungszeit, wo der Herr mir begegnet ist, wo auch vielleicht für heute noch mal ein paar Dinge mit offenbart worden sind. Und das hat mich wieder neu gestärkt und wieder neu aufgebaut. Und ich war eigentlich nicht 100% wiederhergestellt, aber fast. Und wenn ich jetzt den Verlauf bei meinen Kindern leider sehe, was wir diese Woche noch hatten, hat es alles ein bisschen länger gedauert, bis sie wieder so einigermaßen fit war. Aber das war einfach eine Situation, wo der Herr Gnade geschenkt hat und wo, wenn man sich entscheidet, auf dieses Wort hin, fürchte dich nicht, glaube nur, Jesus zu vertrauen, dann wird sich auch der zweite Teil erfüllen, sie wird gerettet werden. Okay, jetzt fand ich es ganz interessant, wie Jesus im weiteren Verlauf handelt. Erstmal lässt er in Vers 51 nur seine engsten Vertrauten mit hinein zu dem Mädchen. Also es durften nur die hinein, die Glauben hatten. Nur die durften mit Jesus dort hinein in dieses Zimmer, in dieses Haus, wo dieses Mädchen lag, wo er den Glauben sah. Alle anderen hat er hinausgetrieben. Also es durften die engsten Jünger mit hinein und die Eltern des Kindes. Jetzt ist meine Frage an euch, habt ihr diesen Glauben? Na, er hat ja wirklich nur 5 Personen mitgenommen, das waren wenige. Und vorher wurde von Volksmengen gesprochen. Eine Volksmenge waren für mich dann mindestens 300, 500 Leute, wenn nicht sogar 1000 Leute. Na? Jetzt kann sich jeder von uns selber die Frage stellen, hätte ich diesen Glauben gehabt, mit Jesus dort hineinzudürfen? Na? Und wenn nicht, dann kann man das ja einfach sagen, okay Herr, so weit bin ich halt noch nicht, kann man sich ehrlich eingestehen. Wenn ich dein Wort lese, dann wirke durch deinen Heiligen Geist, dass sich der Glaube aufbaut, dass dieser Glaube noch größer wird. Für Glaube kann man übrigens nicht beten, dass der mehr wird, einfach so. Nein, da musst du die Bibel zur Hand nehmen, musst die Bibel studieren, denn der Glaube kommt aus dem Hören des Wortes Gottes. Römer 10, Vers 17. Und da musst du auch den Heiligen Geist bitten, dass er dir hilft. Okay, Jesus sagt dann was ganz Interessantes. Sagt zu den Menschen, weint nicht, denn sie ist nicht gestorben, sondern sie schläft nur. Daraufhin wird er aber von der großen Masse der Menschen ausgelacht und verspottet. Die Menschen meinen wieder mal, sie wüssten es besser als Gott, was jetzt mit dem Mädchen sein müsste. Fängt jetzt etwa Jesus an, mit ihnen zu diskutieren und bringt Sachverhalte herzu und fängt eine größere Meinungsbefragung an oder Diskussion an, mit der er einfach begründen will, warum das Mädchen nur schläft. Oder irgendwie fängt er sich dort an zu rechtfertigen. Ich bin doch Jesus, gesandt auf diese Erde, und aus diesen und diesen und diesen Gründen müsst ihr mir doch glauben, dass das Mädchen nur schläft. Nein, nichts von alledem. Ne? Er geht einfach an das vorbereitete Werk Gottes für diesen Moment. Noch Epheser 2,10, vorbereitete Werke, die vom Vater bereit sind. Das war das. Er beachtet die Menschen nicht einmal. Er lässt sie einfach stehen. Lässt sie weinen, lässt sie spotten, lässt sie machen, egal. Ich schaue auf den Vater. Was geht mich jetzt an, was diese Menschen um mich herum lärmen und tösen? Auf jeden Fall geht er hin und weckt dieses Mädchen von den Toten auf. Keine theologischen Diskussionen oder irgendwelche Debatten, die nur Zeit einfach wegnehmen, die viel kostbarer sei, und geht an das, die so kostbar ist, und geht einfach an dieses vorbereitete Werk Gottes. Und den Eltern gebietet er, nicht zu sagen, was geschehen ist. Wir würden heute vielleicht meinen, Jesus, das hätte doch das lärmende und weinende Volk überzeugt. Hättest du doch das Mädchen mal nach draußen geführt. Da hätten sie doch alle an dich geglaubt. Da hätten sie alle gesagt, okay, das ist also jetzt doch der Messias. Er hat jetzt das Mädchen von den Toten auferweckt. Er hatte doch recht. Nein, er sagt sogar den Eltern, dass sie nicht sagen sollen, was geschehen ist. Klar ist das Mädchen sicherlich irgendwann mal nach draußen gegangen und irgendwann haben es die Leute schon festgestellt. Aber Jesus wollte keine Werbung für sich. Er brauchte keine Eigenwerbung, sondern ließ den Vater machen. Ne? Jesus hat einfach das gemacht, was er vom Vater her erkannt hatte. An anderer Stelle im Johannesevangelium lesen wir das: Ich tue nur das, was ich den Vater tun sehe. Und so hatte er auch die Kraft, dieses lärmende Volk stehen zu lassen und sich nicht zu rechtfertigen für das, was er gesagt hatte, sondern einfach daran zu gehen, das Mädchen vom Tode aufzuerwecken. Na, vielleicht war auch Jesus das Bibelwort vor Augen, habe ich neulich erst in dem Psalm jetzt gelesen, wo es heißt im Psalm 39, Vers 2, ich sprach, ich will auf meine Wege Acht haben, dass ich nicht sündige mit meiner Zunge. Ich will meinen Mund im Zaum halten, solange der Gottlose vor mir ist. Vielleicht hatte Jesus auch diese Worte auf dem Herzen. Vielleicht hat er auch einen anderen Bibelvers auf dem Herzen gehabt. Das weiß ich jetzt nicht. Aber irgendwas war es, was ihn dazu bewogen hat, nicht mit ihnen zu streiten, gar nicht erst mit ihnen zu diskutieren. Was bringt es jetzt also, mit gottlosen Menschen zu streiten, irgendwie rein verstandesmäßig sie versuchen zu überzeugen, die gar nicht glauben würden? Jesus musste sich nicht beweisen, Jesus musste sich nicht darstellen, Jesus musste keine Eigenwerbung betreiben. Und ihm war es auch nicht wichtig, was die Menschen von ihm dachten. Ihm ging es nicht darum, was doch wohl wieder die Leute über ihn erzählen können. Was sollen denn die Leute denken, habe ich auch als Kind früher immer wieder gehört, wenn, was weiß ich, keine Ahnung, bist ein kleiner Junge, hast dir gerade die Jacke voll gekleckert und der frühere Sonntagsgottesdienst geht gerade erst los. Und die Oma dann, was sollen denn jetzt die Leute von dir denken? Du kleiner Knopf mit der voll gekleckerten Jacke und wir haben keine andere mit. Ja, aber das ist einfach das, was noch von uns drin steckt, was viele einfach immer wieder gesagt haben, was sollen denn die Leute denken? Aber Jesus ging es überhaupt nicht darum. Er war nicht menschenfürchtig, er war nur gottesfürchtig und hat gemacht, was der Vater ihm gezeigt hat. Und wenn wir danach gehen, was Menschen immer nur von uns wollen und was Menschen immer nur von uns denken möchten, dann könnten wir in alle möglichen Richtungen gehen. Du wirst es nie allen Menschen recht machen. Das ist nicht möglich. Hast du keine Chance. Jeder will was anderes von dir. Deswegen frag einfach, was der Vater von dir will, was Jesus von dir möchte. und tu das, was du ihn tun siehst, nichts anderes. Und mit Menschen zu reden, die sowieso nicht oder momentan noch nicht das Wort Gottes hören wollen, ist einfach nur Fleisch und Zeitverschwendung. Das heißt nicht, dass wir den Menschen die gute Botschaft von Jesus Christus verweigern sollen. Aber wir sollten uns von dem Geist Gottes leiten lassen und zeigen lassen, wer ist bereit, die Botschaft Gottes zu hören, das Evangelium zu hören und wer halt nicht. Vor manchen Menschen ist man einfach lieber ruhig. Ne? Vor manchen Menschen ist man einfach lieber ruhig und tut das, was man Jesus tun sieht oder den Vater tun sieht durch den Heiligen Geist. Wie auch der Johannes schreibt im 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 18. Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten noch mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit. Das hat Jesus hier umgesetzt. Er hat einfach getan, was dran war. Ne? Und das wird Leute fragend machen. Das wird Leute offen machen für das, was der Vater auch für sie hat. Ne? Und genauso sollen auch wir in Situationen reagieren. In schwierigen Momenten, wo uns vielleicht jemand anklagt, wo uns vielleicht jemand auf der Arbeit vielleicht was vor den Kopf wirft, wo wir eigentlich denken, gut, das warst du doch jetzt eigentlich gar nicht. Das hat doch der liebe Kollege verursacht. Jetzt sollst du wieder dran schuld sein. Nee, dann versuch einfach mal ruhig zu bleiben. Versuch einfach mal, dich zu entspannen und zu sagen, okay, ich bete jetzt, Herr, du wirst die Sache klären. Ich muss jetzt nicht irgendwie versuchen, gleich wieder zur Geschäftsführung zu rennen und dort zu sagen, dort irgendwie mit irgendwelchen Worten versuchen, die Dinge richtig zu stellen. Der Herr wird es machen. Ne? Wir hatten heute früh auch im Frühgebet diesen Vers, nicht durch Herr oder Kraft wird es geschehen, sondern durch meinen Geist wird es geschehen. So wie wir leben, haben wir auch von Willi erst gehört vor 2 Wochen, das wird unser Reden entweder durchstreichen oder bekräftigen. Na? Und erstmal musst du das leben, oftmals auf einer Arbeitsstelle, bevor du den Mund aufmachen kannst. Ich habe da dazu passend, weil ich auf Arbeit auch immer mal in ein paar interessante Situationen gekommen bin, habe ich zu meinem Geburtstag einen Bibelvers gezogen, der hat mir ganz schön, ist da mir ganz schön reingefahren. Und zwar war das Jesaja 7, Vers 4. Da hatten wir ja letztes Jahr diese Herzen. Und da stand bei mir drauf, hüte dich und bleibe still. Fürchte dich nicht und dein Herz sei unverzagt. Und bei mir war es so, dass dieser erste Teil des Verses sich richtig eingebrannt hat. Hüte dich und bleibe still. Weil ich auf Arbeit auch immer mal so diese Aufregermomente erlebe, wo man eigentlich denkt, Mensch, du arbeitest hier von früh bis spät, zumindest von 6:30 bis 16:00 so ungefähr, und tust, was du kannst. Und wie sich manche Kollegen dann so durchwinden vielleicht und nur so ja, mit viel Gesprächsbedarf an den Tag gehen und früh erst mal eine heftige Diskussion führen auf der Arbeit, obwohl sie eigentlich arbeiten sollten, über irgendwelches Zeug, was sie so im Radio gehört haben oder andere Kollegen, die gewisse Forderungen stellen, die eigentlich nicht machbar sind, was du alles doch zu tun hättest, so ungefähr. Und da sich dann nicht aufzuregen, fiel mir schwer. Aber dieses Wort hat mir geholfen, dieses Wort hat mich durchgetragen. Nicht auf mein Recht zu pochen, nicht zu sagen, hier, so geht's aber nicht. Oder irgendwie aus dem menschlichen Verstand wieder beim Chef vorzutreten und groß rumzuwettern und keine Ahnung. Denn das hätte auch mein ganzes Zeugnis als Christ durchgestrichen. Nee, ich hatte diesen Vers auf dem Herzen, hüte dich und bleibe still. Und daran habe ich mich auch immer wieder versucht zu halten. Es gab schwierige Momente, wo es auch mal einmal nicht geklappt hat. Aber die meiste Zeit verlief recht gut und auch vom Herrn geführt. Und trotz mancher Schwierigkeiten, wo der Feind vielleicht auch durch andere Kollegen versucht hat, mir irgendwas in den Weg zu schieben, hat sich dann auch oft den Duft aufgelöst. Ne? Hat aber einfach wie weggeblasen. Ne? Man hat einfach seine Arbeit gemacht, hat sich auf das konzentriert, was jetzt dran war. Und der Herr hat mich einfach geleitet, dieses Wort umzusetzen. Ne? Und ich habe da auf den Herrn vertraut, habe dieses Wort bewahrt und auf ihn vertraut. Habe nicht selber irgendwie versucht, irgendwas zu machen, sondern ihn vorne herangestellt. Ne? Und jetzt, wie bin ich mit dem Wort umgegangen? Nach Psalm 119, Vers 11. In meinem Herzen habe ich dein Wort verwahrt, damit ich nicht gegen dich sündige. Ja, einfach ihn machen zu lassen, nicht mehr selber stark zu sein, ihn machen zu lassen. Ich habe auch neulich, ich lese gerade ein Buch von David Wilkerson, Das Kreuz und die Messerhelden. Und ich weiß nicht, wer es schon gelesen hat, aber ja, ich erzähle es trotzdem mal ganz kurz. Im Prinzip ist er ja auf diesen Ruf Gottes hin nach New York gegangen, um diese Jugendband zu erreichen. Und ja, offenbar hatte er viele Wege dort in eigener Kraft dann versucht, bis er dann eines Tages ein Teenager, ein Jugendlicher zu ihm sagte, gib dir nicht so viel Mühe. Davy hat er ihn genannt. Bleib entspannt, du kannst sowieso nichts machen. Ein Jugendlicher. Und dann hat er, hatten die dort so eine größere, die haben das Rallye genannt, also eine größere Jugendveranstaltung. Da hat auch jemand viel Geld ausgegeben, für das Stadion zu mieten. Und den letzten Abend kamen ganz viele Jugendliche, was vorher nicht der Fall war. Und er hat sich lange vorbereitet auf die Predigt, hat viel gebetet, hat über jedes Wort gebetet, was er sagen soll. Und hat eine Viertelstunde geredet, nichts. Die Situation in dem Stadion wurde immer schlimmer. Die Jugendlichen verhielten sich immer schlechter, haben gegrölt, haben gelacht, haben ihn verleumdet, haben ihn verspottet und alles mögliche andere Zeug, was ich jetzt hier lieber nicht erwähne. Und in dem Moment, wo er gesagt hat, okay Herr, ich trete jetzt zurück, jetzt lasse ich deinen Heiligen Geist machen, ist zur Seite gegangen, hat nur noch gebetet und dann ist der Herr gekommen. Wisst ihr, was dann passiert ist? Die schlimmsten Teenager sind auf die Bühne gekommen und haben wenige Minuten später ihr Leben Jesus anvertraut. Das waren Drogensüchtige, das waren ja eben Messerhelden. Ne? Also die haben auch Leute um die Ecke gebracht mit ihren 13 Jahren. Und die haben dort ihr Leben Jesus gegeben. Aber nicht durch unser Reden, nicht durch unser irgendwas, was wir Tolles machen. Ne? Sondern einfach den Herrn machen lassen. In der Zeit, wo er zur Seite gegangen ist und gebetet hat und den Heiligen Geist hat machen lassen, wurden die Herzen berührt. Ja, das war sehr stark, das hatte ich letztens erst gelesen. Genau. Und auch bei uns ist es ja so, ne? Wir haben das ja auch hier gelernt, dass wenn wir aus dem Wort Gottes, wenn uns etwas wichtig wird, ein Wort, was der Herr uns so richtig ins Herz meißeln will, dass wir dann sagen, okay, jetzt müssen wir auch dann noch leben. Und von Andreas haben wir das ja auch erfahren, dass auch früher im Judentum diese Schüler sofort umsetzen mussten, was sie gelernt hatten. Also dieser Rabbi hat sofort gesagt, hier, das hast du heute gelernt, jetzt setz es gleich mal um, jetzt wenden wir es an. Und genauso ist es auch bei dir früh, wenn du deine Gebetszeit hast, wenn der Heilige Geist kommt und wenn dann das Wort kommt für den Tag, dann nimm es im Glauben und wend es sofort an. Denn das erfreut den Vater, weil wenn er dir was sagt, will er, dass du es einfach tust, ohne viel zu fragen. Beweg diese Worte, die er dir gibt, immer wieder in Herz und Gedanken, so lange, bis du die Umsetzung siehst. Nach Jakobus 1,22 sollen wir ja nicht Hörer allein, sondern Täter des Wortes sein. Okay, schauen wir nochmal rein jetzt in unsere Begebenheit aus Lukas 8, ab Vers 40. Und schauen wir uns einfach nochmal jetzt die Begebenheit aus der Sicht von Jairus an. Jairus, der ist ja Vorsteher der Synagoge gewesen, also schon nicht der geringste Mann dort vor Ort. Und was mir auffällt in Vers 41, dass er sofort dem Herrn Jesus zu Füßen gefallen ist. Na, er erweist ihm sofort Ehrerbietung. Eigentlich war er der Vorsteher der Synagoge. Aber ich nehme an, dass diese Furcht, sein Kind zu verlieren, und dass es im Sterben lag, ihm dazu gebracht hat zu sagen, egal ob ich der Vorsteher der Synagoge bin, diesen Stolz, da nützt es mir jetzt überhaupt nicht. Ich kann jetzt mich wirklich bloß ganz klein machen vor Jesus und ihm die Ehrerbietung erweisen, die ihm gebührt. Denn er hat erkannt, nur Jesus kann mir jetzt noch helfen. Na, die ganzen Vorsteher, die ganzen Pharisäer, die ganzen Gesetzesgelehrten, die oft leider nur Theorien an das Volk weitergaben, ohne sich selbst daran zu halten. Er wusste, die konnten noch nichts machen. Na, und er bittet in Vers 42 dann für seine Tochter, die im Sterben liegt. So, dann haben wir für ihn die spannenden Verse 43 bis 48. In diesen Versen muss er echte Geduld haben. In diesen Versen wird sein Glaube an Jesus, den er vorher ja auch gezeigt hat, als er zu Jesus gegangen, auf eine echte Probe gestellt. Weil Jesus ist mit der Frau befasst. Na, dadurch, dass er merkt, dass Kraft von ihm ausgegangen ist, ist auf die Frau ausgerichtet. Aber und von außen sieht ja Jairus ja nicht, ja, hat mich Jesus jetzt vergessen oder hat er mich noch so im Hinterköpfchen oder so? Das weiß er ja nicht. Ne? So, dann wird die Frau geheilt, aber auch das, der Glaube des Jairus sehr geprüft. Ne? Bleibt er dran? Oder sagt er sich vielleicht nach einer halben Stunde, na, ich muss mal langsam mal aus dem Knick kommen und gibt vielleicht sogar auf. Das war die erste Hürde. Die nächste schwierige kommt noch. Also er hatte schon mal geduldig zu warten, das Eingreifen von Jesus. Aber wir sehen, er ist dran geblieben. Er ist an der Menge stehen geblieben, hat versucht, auf Jesus zu warten, hat bestimmt auch sehr geschwitzt und war aufgeregt, kann ich mir vorstellen, weil es ging ja um ein Menschenleben. Ne? Und war sich vielleicht auch nicht sicher, ob er Jesus nochmal drauf anspricht. Aber er ist dran geblieben. Er hat nicht resigniert. Er hat trotz dieser schwierigen Situation nicht negativ gesprochen und hat dadurch auch nicht das Handeln Gottes für sein Leben blockiert. Weil wäre er in Unglauben gefallen, hätte er auch dieses Handeln Gottes für sein Leben blockieren können, dass die Tochter geheilt würde. So, dann kam die zweite Hürde. Dann kommen die ersten Menschen, die sagen, Jairus, lass Jesus jetzt in Ruhe. Du hast schon so lange gewartet, deine Tochter ist gestorben, tut uns leid, aber gib jetzt auf. Glaub nicht weiter an Jesus, deine Tochter ist ja jetzt tot, da kann da jetzt auch nichts mehr machen. Die ganzen tollen Gesetzesgelehrten, die können ja jetzt auch nichts machen. Besser kann Jesus doch auch nicht sein. Also lass doch jetzt, der hat so viel zu tun, was soll man denn jetzt noch machen? Ne? Und dann in diesem Moment kommt dieser Satz von Jesus, über den ich vorhin schon mal kurz gesprochen habe. Fürchte dich nicht, glaube nur. Uns geht's doch auch oft so. Hören wir nicht die vielen Stimmen der vielen Menschen, die sagen, ach, lass das doch mit deinem Glaube. Was bringt denn dir schon dein Glaube und so weiter? Ne? Die dir sagen, du bekommst doch auch dort keine Hilfe. Warum soll es dir jetzt besser gehen als uns und so weiter? Ne? Oder hören wir einfach auf Jesus? Vertrauen wir ihm, der sagt, fürchte dich nicht, glaube nur. Und in dem Fall sie, die Tochter wird gerettet werden, aber in dem Fall auch du wirst gerettet werden. Ne? Jesus, der allein wahres Leben gibt, nach Johannes 10, Vers 10. Und wenn wir dranbleiben, ohne dass wir etwas sehen, ehren wir Jesus. Ne? Dann verherrlichen wir ihn mit unserem Glaube. Ne? Dann zeigen wir ihm, dass wir ihm wirklich vertrauen, dass wir einfach auch was aushalten können um seinetwillen. Ne? Es gab ja auch die Situation nach Jesu Auferstehung, wo Jesus den Jüngern begegnet ist und der Thomas war nicht dabei. Ne? Und dann trifft er die anderen Jünger und sie berichten ihm alles und er sagt, nein. Ich glaube nicht, außer dass ich seine Nägel male sehe. Ja? Und wenig später kommt Jesus noch einmal und Thomas ist dabei. Ja? Und dann sagt Thomas, mein Herr und Meister. Aber Jesus sagt zu ihm, selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Der Glaube erweist sich darin, dass du etwas, was du nicht siehst, was du nicht spürst, was du nicht anfassen kannst, einfach für wahr hältst. Ja? Der Glaube ist eine feste Zuversicht auf das, was man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Hebräer 11,1, ich hatte es mir mal nach Luther gemerkt. Und darin erweist er sich. Sachen, die wir hier im Irdischen nicht wahrnehmen können mit unserem natürlichen Sinn, zu glauben, die Gott uns einfach gesagt hat, die in seinem Wort stehen. Und wenn wir da dranbleiben, dann kommen wir in Folgendes hinein. Gehen wir mal in Jakobus Kapitel 1, Verse 2 und 3. Ja, Jakobus Kapitel 1, Vers 2. Haltet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Versuchungen geratet. Ein Abfall vom Glauben an Jesus, weil wir vielleicht eine Gebetserhörung nicht sehen, das können auch sehr tiefgreifende Dinge sein, wie zum Beispiel, wenn wie beim Jairus die Tochter krank ist, kann doch wohl dann die allergrößte Versuchung sein, weil das ist ja das Ziel des Feindes, uns wieder von dem Weg mit Jesus hinwegzureißen. Ne? Und dann in Jakobus 1, Vers 3, indem ihr darin erkennt, dass die Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt. Aha, jetzt haben wir schon den ersten Punkt für heute, wo wir feststellen, wie kommen wir zu diesem Ausharren? Mit einem bewährten Glaube. Jairus musste ausharren. Jairus musste fest an Jesus sozusagen festhalten und sich festklammern, sodass er nicht abkam. Das bewirkte in ihm Geduld und dieses Ausharren. Und das schreiben wir jetzt gleich mal an die Tafel, diesen ersten Punkt, dass die Bewährung des Glaubens Ausharren bewirkt. Man nimmt mal rot, das sieht man gut. Also die Bewährung des Glaubens ist für uns ein Schritt, sage ich jetzt mal, dazu, dass wir in dieses Ausharren, wie es die Bibel nennt, hineinkommen. Halt, ich schreibe noch des Glaubens dahinter. So, kommt da noch mehr. Ich weiß auch nicht, ob ich heute alle habe, aber wir fangen einfach mal an. Ne? Das bedeutet also ein Dranbleiben, ein Festhalten am Glauben an Jesus, obwohl wir nichts sehen, obwohl wir das, was wir vielleicht erbeten haben, von Jesus noch lange nicht sehen in unserem Leben. Obwohl vielleicht sogar alle Umstände in unserem Leben dagegen sprechen, ne? Dass wir doch gesegnet sind. Ne? Ich habe bei der ganzen Vorbereitung auch an eine weitere Person gedacht, die das auch erlebt hat. Das war Hiob. Ne? Hiob hat im Alten Testament in diesem Bericht, der Mann aus dem Lande Uz, ne? Er hat alles verloren, und ist doch nicht vom Herrn gewichen, sondern halt festgehalten. Ne? Also er hat dann gesagt, nachdem er alles verloren hatte, er hatte Rinderherden verloren, er hatte ganze Viehherden verloren, er hatte sein Haus verloren. Und das Allerschlimmste war, dass in seinem Haus alle 7 Söhne und 3 Töchter, also alle 3 Töchter gefeiert haben und dann auch mit ums Leben gekommen sind. Und seine Frau sagt dann, sag dich von Gott los, es ist alles zu spät, jetzt bist du sogar noch krank und hast lauter Geschwüre. Na, Hiob sagt, nee, der Herr hat gegeben und der Herr hat genommen, der Name des Herrn sei gepriesen. Oder dann wenig später, Hiob 2, Vers 10, das Gute nehmen wir von Gott an, da sollten wir das Böse nicht auch annehmen. Aber Hiob sündigte bei all dem nicht an Gott, steht in dem Wort Gottes. Ne? Es ging ihm so elend, dass er sich wünschte, er sei doch bei der Geburt verstorben. Ne? Aber er hielt im Glauben fest und er wich nicht zurück. Er hielt das fest, dass Gott gut war und es gut mit ihm meint und glaubte alles, was er bis dahin, hatten ja noch nicht die ganze Bibel, von Gott wusste. Und er hielt sich auch an diese Hebräerstelle, Hebräer 10, Vers 35 und 36. Er lebte danach. Werft eure Zuversicht nicht weg, die eine große Belohnung hat. Denn Ausharren habt ihr nötig, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung davon tragt. Hiob blieb einfach in dem Willen Gottes. Ne? Sogar die engste Person, die er kannte auf der Erde, seine Frau, hat ihm gesagt, sag dich doch von Gott los. Die Freunde haben ihn hinterfragt. Na, haben gemeint, er hat bestimmt schwere Sünde begangen, dass Gott ihn so bestraft hat. Na, aber er blieb dran und wurde nach dieser Leidenszeit von Gott abermals reich gesegnet. Er hatte doppelt so große Viehherden. Ich weiß nicht, das Haus wurde auch wieder hergestellt. Und er bekam nochmal 7 Söhne und 3 Töchter. Ne? Und er blieb dran. Er blieb dran am Herrn. Und er blieb standhaft und hielt am Glauben fest. Und sein Glaube bewährte sich. Und das bewirkte dieses Ausharren. So, nun habe ich im Vorfeld auch viel überlegt, Ausharren ist ein altes Wort. Ne? Das ist im heutigen deutschen Sprachgebrauch, wenn du das jetzt jemand auf der Straße einfach so erklärst, der noch nie die Bibel gelesen hat. Ich weiß nicht, ob der gleich weiß, was gemeint ist. Ich habe in vielen Übersetzungen das auch mit Geduld gefunden, wobei mir Geduld eigentlich ein bisschen kurz gefasst ist. Geduld war für mich immer so das Wort, okay, jetzt wart's da an der Bushaltestelle, dass sich jemand abholt und wenn er nicht kommt, dann war's da. Wenn er nicht rechtzeitig kommt und er kommt eine halbe Stunde später und du hast dich aufgeregt, dann warst du halt ungeduldig. Aber ich denke, mit Ausharren ist ein Geduld haben über einen ganz langen Zeitraum gemeint. Ich habe das auch in einer anderen Übersetzung noch gefunden wie Standhaftigkeit. Also das geht nicht bloß mal einen kurzen Zeitraum wie eine halbe Stunde, dass du warten musst oder Geduld haben musst, sondern das kann über Wochen gehen, das kann über Jahre gehen. Bedenken wir Abraham, wie lange musste er auf seinen verheißenen Sohn warten? Na, Gott hat ihm gesagt, du wirst ein eigenes Kind haben. Na, 25 Jahre später, 25 Jahre festhalten, 25 Jahre ausharren, dranbleiben, festhalten. Auch wo seine Frau hat ja dann auch nicht mehr geglaubt. Na, die hat auch, wo Boten kamen und gesagt haben, du wirst noch einen Sohn haben, hat sie auch gelacht. Na, aber er hat festgehalten. Er hat an den Verheißungen Gottes festgehalten und ist dran geblieben und blieb standhaft. Na, also dieses Wort Standhaftigkeit, das hat mir fast noch besser gefallen in der Vorbereitung wie das Wort nur Geduld. Na, aber gut. Und wir finden das immer wieder in der Bibel. Na? Und allen war Gott treu. Na? Der Abraham, der hat dann nach 25 Jahren wirklich seinen Sohn bekommen. Das wurde erfüllt. Hiob wurde wieder gesegnet, obwohl er eine schwere Leidenszeit hinter sich hatte und wurde aus allem Leid wieder herausgeholt. Und auch der Jairus, ne, den wir vorhin schon hatten, als neutestamentliches Beispiel sozusagen, auch seine Tochter wurde geheilt, obwohl er geprüft wurde. Ne? Und im Jakobusbrief greift der Jakobus das nochmal auf, was wir jetzt kurz von Hiob gehört haben. Ne? Jakobus 4, Vers 11 greife ich nochmal raus. Die Verse davor geht es auch schon viel um Geduld und um Wiederkunft des Herrn. Siehe, wir preisen die glückselig, die ausgeharrt haben. Vom Ausharren Hiobs habt ihr gehört. Und das Ende des Herrn, das Gott ihm bereitet hat, habe ich mal angefügt. Habt ihr gesehen, dass der Herr voll innigen Mitgefühls und barmherzig ist? Also all diese Personen vertrauten auf den Herrn. Und wir erkennen, dass dieses Ausharren, von dem die Bibel spricht, wir nennen es jetzt auch mal Standhaftigkeit, aus der Bewährung unseres Glaubens entsteht. Wenn wir dranbleiben, wenn wir standhaft sind, kommen wir hinein. Wenn wir lernen, auch Gott die ganze Zeit zu vertrauen in einem dauerhaften Glaube. Oftmals sieht man auch unter Christen ein bisschen so hin und her gerissen sein. Mal so ganz nah dran am Herrn und voller Feuereifer und voll Glaubens. Und man denkt, jetzt starten sie richtig durch im geistlichen Dienst. Und ein paar Tage später, auf einmal wieder ganz traurig und niedergeschlagen und geknickt. Und also so ein Hoch und Runter, das kennt die Bibel eigentlich nicht, wenn sie vom Thema Glaube spricht. Ne? Es geht eigentlich darum, Gott sein ganzes Leben durchgängig zu vertrauen, gleichbleibend. Dauerhafter Glaube, der an dieses Ausharren mündet, ist nicht hin und her gerissen, als stetig und beständig. Wir lesen dazu mal Hebräer 12 ab Vers 1. Deshalb lasst nun auch uns, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, jede Bürde und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen den vor uns liegenden Wettlauf, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Also wir haben täglich damit zu tun. Auch wir müssen mit Ausdauer unseren Lauf gehen, unseren Weg gehen mit Jesus, wie wir auch letzte Woche gehört haben. Da gehört Ausdauer dazu. Das ist nicht so mal kurzer Sprint und dann Halleluja, ich bin im Himmel. Nein, es ist mit Ausdauer ein Weg zu laufen. Und beständig und immer wieder auf diesem Weg haben wir alles abzulegen, nämlich die Dinge, wodurch der Feind uns von diesem Weg abbringen will. Ne? Also so manche Sünde musst du immer wieder ablegen. Ne? Zum Beispiel eben diesen Unglaube, von dem wir schon gesprochen haben, aber auch Zweifel und Misstrauen gegenüber Gott. Ne? Und viele andere Dinge musst du immer wieder mit Ausdauer ablegen, vor Jesus hinbringen, die Sünde bekennen, die Sachen ans Kreuz bringen und dann ihn bitten, dass er dir hilft, dass du nicht mehr daran schuldig wirst. Ne? Da gehört Ausdauer dazu. Denn es gibt Sachen in dir, so gewisse Schwächen, die versucht der Feind so lange, dich zu verführen, weil er weiß, es ist deine Schwäche, kommt er immer wieder damit. Jeden Tag, immer wieder versucht er es bei dir. Und wenn du aber dranbleibst und festhältst und auf Jesus schaust, wie wir auch in diesem Vers sehen, dann irgendwann erkennt er, okay, hier habe ich jetzt keine Chance mehr. Der ist so mit Jesus verbunden, der ist so im Gebet, der schaut sowieso nur auf Jesus, mich beachtet der gar nicht. Ja, nützt mir jetzt eigentlich auch nichts mehr, ihn immer wieder dieselben Pfeile ranzuschießen. Na? Irgendwann hört er auch auf, weil er merkt, diese Strategie wende ich jetzt schon 10 Jahre an bei dem Jünger Jesu, funktioniert aber leider nicht mehr. Dann kann es natürlich passieren, der denkt sich was Neues ein, aus, aber dafür hat auch Jesus, ne? Dafür hat er uns seinen Heiligen Geist gesandt, dass wir für jede Attacke des Feindes die richtigen Worte im Gebet finden. Ne? Oder einfach wissen, wie wir beten sollen. Jesus, die Jünger haben ja auch Jesus gefragt, Herr, lehre uns beten, zeig uns, wie wir beten sollen. Und das ist auch immer wieder für uns wichtig, ihn zu fragen, ne? Weil wir können es nicht selber. Aber auf jeden Fall geht es hier um einen Wettlauf. Es geht einen Wettlauf, aber um einen Ausdauerlauf. Ne? Klar, der Klaus-Dieter Brandt hat es immer wieder viel erzählt, auch von Marathons, wo er anderen von Jesus bezeugt hat. Aber das ist der Lauf eines Christen oder der Weg eines Christens eher mit einem Ausdauerlauf zu vergleichen, einem Marathon, vielleicht sogar noch länger. Ne? Und da ist es ja auch so, dass diese Läufer, ne, wenn sie laufen, ich habe noch nie von einem Läufer gehört, der gesagt hat, ich renne ganz schnell los, so schnell ich kann. Würde nie jemand machen, weil der kommt nie noch 42 Kilometer ans Ziel. Nee, die Läufer im Normalfall wissen genau, in welchem Tempo sie anfangen können, weil sie trainiert haben und weil sie sich selber kennen. Ne, und auch wir müssen jetzt so laufen, dass wir in gleichbleibender Geschwindigkeit versuchen zu laufen und uns eine Geschwindigkeit anzugewöhnen, mit der wir durchhalten. Ne? Denn im Reich Gottes geht es ja nicht, auch jetzt hier im Reich Gottes, wo wir als Jünger Jesu ihm nachfolgen, geht es nicht um hohe Geschwindigkeit, da geht es um Beständigkeit. Beständigkeit will der Herr sehen. Ne? Wer im Kleinen treu ist, den kann ich über vieles setzen. Ne, haben wir auch aus dem Wort Gottes gehört. Ne? Und zwar, wie machen wir das? Wie bleiben wir so beständig dran an Jesus? Wie schaffen wir das? Das hören wir auch in der Hebräerstelle. Ne? Dass, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Und wenn du sagst, okay, wie kann ich jetzt Jesus sehen, das ist ein bisschen schwierig so mit meinen natürlichen Augen, dann kannst du beten nach Epheser 1, 18, dass er dir selbst die Augen deines Herzens erleuchtet, auf dass du ihn siehst mit deinen Herzensaugen. Na? Dass du ihn siehst, wie er wirklich ist, sodass du deinen Herzensblick, so nenne ich das jetzt mal, jeden Tag, jede Minute, jede Stunde fest auf ihn gerichtet halten kannst. Und wenn wir nach dem Wort Gottes beten, dann ist es ja eine Bitte nach Gottes Willen. Und diese Bitten nach Gottes Willen ist uns zugesagt, dass er sie erhört. Na, das ist uns zugesagt in 1. Johannes 5, Verse 14 und 15. Na, dass er Bitten nach Gottes Wille sofort erhört. Oder baldigst halt. Na, aber dass er sie erhört, ist uns zugesagt. Und wenn du dann solche Gebete sprichst, Herr, erleuchte mir die Augen meines geistlichen Herzens, auf dass ich dich besser sehen kann, dass ich nicht bloß auf diesen ganzen Unrat und diesen ganzen Schmutz, der in der Welt ist, blicke, sondern auf dich, dann wird er es tun, weil er weiß, dass du es brauchst. Weil er weiß, dass du brauchst, um durchzuhalten, um standhaft zu bleiben und um auszuharren. Und mit diesen eröffneten Herzensaugen kannst du weiter an dem Herrn in allen Umständen festhalten, auch in allen schwierigen Umständen. Okay, wir gehen noch mal kurz in Lukas 8 zum Gleichnis vom Sämann. Ich lese jetzt mal nur ab Vers 11 bis 15. Dort können wir auch noch einiges lernen, wie wir in dieses Thema Ausharren hineinkommen. Okay, ab Vers 11, Kapitel 8. Dies aber ist die Bedeutung des Gleichnisses. Der Same ist das Wort Gottes. Die aber an dem Weg sind die, welche hören. Dann kommt der Teufel und nimmt das Wort von ihren Herzen weg, damit sie nicht glauben und gerettet werden. Okay, der Sämann geht aus, er streut das Wort Gottes auf vielfältig verschiedenen Boden. Und jetzt haben wir hier so, ich habe das einfach mal in 4 Kategorien unterteilt, die erste Kategorie. Ne? Also für mich sind das Menschen in Vers 12, die die Botschaft zwar hören, aber eigentlich sogleich sagen, nee, für mich ist das nichts, verstehe ich überhaupt nicht, was wollt ihr jetzt von mir wiedersehen? Und der Teufel sofort entreißt er es ihnen. Ne? Dann haben wir die zweite Kategorie, wie ich es einfach mal versucht habe, einzugliedern hier. Genau, Vers 13. Die aber auf dem Felsen sind die, welche, wenn sie hören, das Wort mit Freuden aufnehmen. Und diese haben keine Wurzel. Für eine Zeit glauben sie, und in der Zeit der Versuchung fallen sie ab. Ja, das ist im Prinzip Menschen, die Jesus auch wirklich annehmen, die vielleicht auch gesagt haben, mal vorgekommen sind bei einer Evangelisation, die haben sich haben Jesus angenommen, sie haben vielleicht den Glaubensgrundkurs mitgemacht, haben sich taufen lassen, wurden vielleicht sogar mit dem Heiligen Geist getauft. Aber wenn dann so das erste Mal so schwierige Umstände auftreten in ihrem Leben, denen sie noch nicht ganz gewappnet sind oder wo sie nicht vorbereitet sind, dann kann es passieren, dass sie Jesus verleugnen und dass sie dann so Stück für Stück auch wieder von ihm abfallen. Ne? Weil sie einfach, solange sie in der Gemeinde waren vielleicht, solange sie unter den Gläubigen waren, war es leicht, den Glauben zu leben, aber dann müssen sie wieder raus in die Welt, auf die Arbeit. Dann fragt vielleicht ein Kollege, wo derjenige weiß, okay, der hat total was gegen Christen, ob er vielleicht Christ geworden ist. Und dann, nee, ich doch nicht, was habe ich jetzt gemacht? Ne? Und so weiter. Und das ist dann schon der erste Schritt, dass man irgendwo dort auf den falschen Weg kommt. Und dass dieses Wort Gottes in uns dann unter, wie steht es hier, dass man halt in dieser Zeit der Versuchung abfällt, weil man nicht tief genug gewurzelt ist. Ne? Wurzeln musst du ja vor allem auch im Wort Gottes mit dem Heiligen Geist, dass du tief und fest in Jesus gegründet bist. Aber wenn du nicht tief genug gewurzelt bist, können dich solche ganz einfachen Versuchungen, vielleicht so erste Versuche des Feindes, dich vom Weg abzubringen, eben schon abbringen. Und deswegen musst du ganz, ganz tief wurzeln, weil wir haben noch eine zweite Stufe von Versuchung, die wir dann gleich noch hören werden. Na? Dann haben wir die Kategorie 3 in Vers 14, wie ich es jetzt mal nenne. Das aber unter die Dornen fiel, sind die, welche gehört haben und hingehen und durch Sorgen und Reichtum und Vergnügung des Lebens erstickt werden und nichts zur Reife bringen. Na, also uns, das betrifft uns alle, meine ich, die wir hier sitzen. Alle von uns haben so das Nötigste zum Leben, haben so das gewisse Etwas, wo, also ob eine Mietwohnung oder ein Haus oder jeder hat ein Auto, jeder hat eine Arbeit, jeder hat so sein tägliches, was er zu tun hat damit. Und da müssen wir alle aufpassen oder sind wir alle in der Gefahr, dass uns diese Dinge zu wichtig werden, dass sie über dem stehen, was der Herr uns zeigt, dass wir sie über Jesus stellen und uns nur noch um diese Dornen drehen, also uns Sorgen machen und an unser Geld denken oder an unser Vergnügen denken. Na, also er bringt hier wirklich alle Kategorien. Na, das eine ist unser Besitz, das andere vielleicht die Vergnügungen wie Urlaub oder mal ein schöner Ausflug. Na, und dass unser Blick auf uns selber gerichtet ist und wir nur auf unser Wohlergehen schauen. Na, äußerlich ist derjenige wahrscheinlich dann immer noch Christ, aber innerlich bereitet sich der Abfall von Gott vor. Weil, wenn du dich nur um dich selber, um deinen Besitz, um deine Vergnügungen drehst, um das, was du machen möchtest, um deine Hobbys, dann folgen wir uns selber und nicht mehr ihm. Und dann sind wir ganz, ist ganz schnell dieses Wort Gottes, was Jesus in uns ausgestreut hatte, unter die Dornen gekommen, die wir haben aufwachsen lassen. Und Dornen wachsen ja auch langsam auf. Aber zuletzt ist ihr Stich tödlich. Für den Glauben eben in uns. Dann möchte ich nochmal auf den vorherigen Vers nochmal kurz zurückkommen. Nochmal kurz in Vers 13. Na, wir haben ja dort gelesen, in der Zeit der Versuchung fallen sie ab. Ich hatte kurz gesagt, dass das eben Sünde sein kann oder kleinere Versuchungen oder dass uns jemand vielleicht auf der Arbeit, wo nicht viele gläubig sind, das erste Mal fragt, ob wir Christ sind oder wo wir eine Möglichkeit haben, uns zu bekennen oder halt auch nicht. Können aber auch kleinere Versuchungen des oder andere Versuchen des Feindes sein, die gegen die Gebote Gottes gehen, wo wir hineinfallen. Ne? Wo dann auch wieder reinspielt, dass uns eine kurzzeitige irdische Freude vielleicht wichtiger sei als Gott selbst. Und wir dadurch in Versuchung geraten, in Sünde geraten. Ne? Aber wir haben ja vorhin von Jakobus gehört, dass unser Glaube, ne, oder dass wir es für Freude halten sollen, wenn wir in Versuchung geraten. Weil dann kann sich unser Glaube bewähren. Aber unser Glaube muss halt fest im Wort Gottes gewurzelt und gegründet sein, dass wir uns bewähren. Bei allem, was der Feind versucht, uns von Gott wegzuziehen. Ne? Das ist jetzt das, worin wir leben, wo wir uns befinden, wo wir alle damit zu tun haben, wo wir alle da so in einem gewissen Kampf stehen, das Wort Gottes in unseren Herzen zu bewahren, eben, dass es der Feind nicht rauben kann, eben, dass es auf fruchtbaren Boden fällt, wie wir es dann in der letzten noch hören. So, jetzt kann aber diese Versuchung auch Bedrängnis oder Verfolgung bedeuten, wie es viele Geschwister in der ganzen Welt momentan erleben. Na? Das bedeutet also für diese Geschwister, wenn sie sich zu Jesus bekennen oder wenn sie im Auftrag Gottes gehorsam sind, das Evangelium zu verkünden, Gefängnis, Folter, Tod, Arbeitslager, Familienzerbruch, die Kinder werden weggenommen, das Haus wird niedergebrannt und so weiter. Und auch dort kann man von Jesus abfallen. Und da stehen wir alle momentan nicht drin. Und keiner von uns kann wirklich aus Erfahrungswerten sprechen. Aber wer sagt uns, dass wir nie in diese Situation geraten? Deswegen müssen wir jetzt trainieren in diesen kleineren Dingen, in denen wir jetzt schon sind, uns fest im Wort Gottes gründen, eben dass wir auch dann nicht abfallen. Meine Frau, die liest zurzeit gerade nochmal das Buch von Richard Wurmbrand. Und Richard Wurmbrand hat in früheren kommunistischen Rumänien gelebt und war lange Zeit im Gefängnis. Und er hat später von sich selber gesagt, dass er im Gefängnis und in der Verfolgung und unter Möglichkeit dessen, dass er gefoltert wird, unter dieser Verfolgung diese Nähe von Jesus am intensivsten gespürt hat. Und er hat danach halt von sich gesagt, dass er nicht mehr im Prinzip in ein Wohlstandsleben in die westliche Welt zurück möchte, weil er diese Bedenken geäußert hat, okay, wenn ich da wieder lebe, da ist so viel ringsherum, was mich wieder ablenkt. Nicht, dass die Nähe von Jesus, was mir das Kostbarste ist, dann weg ist. So hat er sich geäußert. Ich habe das vor 3 Jahren auch gelesen, aber ich wusste jetzt nicht mehr alles ganz so genau. Aber das war ihm das Wichtigste. Und eben auch das ist eine Versuchung, die uns vielleicht alle noch ereilen kann. Das weiß niemand von uns. Ne? Und auch da müssen wir uns vorbereiten. Ne? So dass auch wir einfach standhaft dranbleiben und uns jetzt nicht von den Dingen dieser Welt abhalten lassen und auch dann nicht, auch wenn das uns noch ereilen sollte. Dann lesen wir natürlich auch Lukas 8, Vers 15, weil das ist dann so unser Leitvers, wie wir dieses Ausharren entwickeln und eben dann in keiner der 3 genannten Situationen vom Herrn wegkommen. Das in der guten Erde aber sind die, welche in einem redlichen und guten Herz das Wort, nachdem sie es gehört haben, bewahren und Frucht bringen mit Ausharren. Das heißt, das, was Gott dir als sein Wort anvertraut, wo er auf deinen Herzensboden den Samen gesät hat, musst du bewahren. Das ist vielleicht so in etwa so ähnlich, ein Bauer besät sein Feld und dann muss er aufpassen, dass nicht Vöglein kommen und den ganzen Samen wegpicken. Und genauso müssen auch wir aufpassen, weil überall, ich weiß nicht, ob es Raben sind, ich glaube Raben machen glaube auch sowas, dass sie dann diesen Samen von der Erde wegpicken und im Prinzip bleibt dann von dem, was ausgesät wurde, nichts mehr übrig. Und genauso haben wir darum zu ringen, zu kämpfen, das zu bewahren, was Gott in uns hineingelegt hat. Und was ist denn nun dieser fruchtbare Boden? Und da spricht die Bibel, denke ich, von dem veränderten Herz, was wir vorher brauchen. Na? Und dieses veränderte Herz möchte Gott uns geben. Na, das hat er uns, ich habe jetzt hier 4 Bibelstellen, die sage ich jetzt nur kurz, die lesen wir jetzt nicht durch. Es hat er uns zugesagt, zum Beispiel Hesekiel 36, 26 oder Jeremia 31, 33 und noch 2 Stellen im Hebräerbrief, Hebräer 8, 10 und Hebräer 10, 16. Dieses veränderte Herz hat er seinem Volk verheißen. Na? Und das ist für dich so eine Grundlage, dass der Same des Wortes Gottes bei dir auf fruchtbaren Boden fallen kann. Also schreibe ich jetzt hier einfach mal als nächsten Punkt dran, als Grundlage für dieses Ausharren, dass du dieses veränderte Herz von Gott empfängst. Ja, er schreibt ja in diesen Versen, schreibt das Wort Gottes immer wieder, dass dieses fleischerne Herz entfernt wird und ein neues, dass dieses steinerne Herz entfernt wird und dieses fleischerne, gottgegebene Herz hineinkommt, was fähig ist, seinen Geboten, seinen Anweisungen zu folgen und auch mit ihm Gemeinschaft zu haben. Und das ist eine Grundlage dafür, dass wir das Wort Gottes bewahren können. Und dann müssen wir aber auch darin leben, dass wir dieses Wort bewahren, dass wir eben nicht dem Feind gewähren, dass es wieder geraubt werden kann. Ne? So musst du auch, wenn du nach dem Sonntagsgottesdienst nach Hause gehst und hast eine hoffentlich gute Sonntagspredigt gehört, das Wort Gottes in dir bewahren. Ich mache das ganz gerne, dass ich mir Sonntagabend noch mal 1, 2 Bibelstellen hernehme, die Andreas oder auch jemand anders hier weitergegeben hat und dann darüber nachsinne, dass ich einfach dieses Wort bewahrt in meinem Herzen, dass ich mich einfach nochmal damit befasse, dass der Feind eben nicht in der nächsten Woche das schon wieder rauben kann. Ne? Das hilft mir oft dann sehr. Ne? Und so kannst du hindurchgehen. So kannst du wirklich in dieses Ausharren dann auch Stück für Stück mehr und mehr hineinfinden. Auch wenn schlechte Umstände kommen, kannst du doch dem anderen zeigen, der dir begegnet und Jesus noch nicht kennt: Mein Gott ist der Herr und ich freue mich in ihm. Auch wenn mir alles andere genommen wurde, wie wir das bei Hiob vorhin vorgefunden haben. Also bewahrst du sein Wort in jedem noch so schlechten Umstand, dein Glaube bewährt sich und du lernst diese Standhaftigkeit, dieses Ausharren. Ich habe auch noch eine weitere Möglichkeit, wie man einfach beten kann, einfach auch mal gelernt. Aus 2. Thessalonicher 3, Vers 5 habe ich gerne und oft auch zu Hause in meiner persönlichen Zeit mit aufgenommen. Der Herr aber richte eure Herzen auf die Liebe Gottes und auf das Ausharren des Christus. Also in dem Fall kannst du einfach das Eure durch Mein ersetzen. Also der Herr richte mein Herz auf die Liebe Gottes und auf das Ausharren des Christus, weil du brauchst beides. Das muss wie so, auch wie so ein Gleichgewicht fahren. Ne? Und wenn wir auf Jesus schauen, der ja ganz viel ausharren musste, na, wir hatten vorhin schon von Jairus gehört, wir hatten noch von Abraham gehört und von Hiob gehört, aber wer jetzt noch mal umso mehr ausharren musste, war Jesus selbst. Na, es ging schon los bei Jesus, wir lesen in Matthäus Kapitel 4, diese Versuchung in der Wüste, wo der Feind ihn versucht hatte und er hat wirklich mit nichts anderem widerstanden als dem Wort Gottes. Genau mit der Möglichkeit, mit der wir auch widerstehen sollen. Ne? Er hat Verleumdungen, Verhöhnungen, Verspottungen dahingenommen durch die Hohepriester und durch den ungläubigen Teil des Volkes. All dies musste er ausharren. Er ist herumgegangen, er hat nur Gutes bewirkt. Aber er wurde dennoch verspottet, er wurde dennoch abgelehnt, nur weil er auch von der Wahrheit zeugt. Weil er eben die Wahrheit gesagt hatte. Später dann auch über sich selbst vor dem Hohen Rat, wo er dann gesagt hat, wo sie ihn gefragt haben, bist du der Sohn Gottes? Na, wo er sagte, ja, ich bin es, dieser muss sterben. Na, er wusste genau, dass das in ihren Augen Gotteslästerung war und dass er dort diesen Punkt überschritten hatte. Und genau deswegen hat auch Jesus an vielen Stellen Menschen gesagt, sag nicht, was dir passiert ist. Behalte es für dich und preise Gott und danke ihm. Na, so ungefähr. Weil er sonst zu zeitig geoffenbart wurde. Und weil er noch viele Werke hatte, die er noch tun musste. Und dies, in die wäre er nicht hineingekommen, wenn er zu früh dort als Sohn Gottes sich offenbart hätte. Ne? Und zuletzt das Ausharren Jesu und Leiden und Sterben am Kreuz. Ne? Auch in Gethsemane, das war schon ganz schwierig, diese Vorbereitung, dieses Gebet zum Vater, Herr, dein Wille geschehe, nicht meiner, ne? Wo er Blut geschwitzt hat. Daran lernen wir schon echtes Ausharren. Daran lernen wir auch von Jesus, wie wir auch, wenn bei uns Leiden droht, aufgrund des Glaubens auf ihn, Glaubens an ihn, wie wir damit umgehen sollen. Ne? Und auch der Hebräerbrief, wo wir vorhin schon waren, in Hebräer 12, ab Vers 2b und 3, schreibt von Jesus, ne? Der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Denn betrachtet den, der so großen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht ermüdet und in euren Seelen ermattet. Und das ist einfach so dieses Bild, was von Jesus uns berichtet wird. Auch ist mir aufgefallen, dass Jesus ja sagt in Lukas 9, Vers 58, der Sohn des Menschen hat nicht, wo er sein Haupt hinlege. Er schlief also immer oder meistens unter freiem Himmel, wenn er nicht irgendwo gerade zu Gast war oder in einer Herberge. Ganz oft hat er mit seinen Jüngern einfach so irgendwo auf Wald und Wiese genächtigt. Ne? Das ist oft, wenn man die Bibel liest, noch ein bisschen ein Kontrast zu unserem Leben momentan. Aber wir wissen ja nicht, wie sich die Zeiten noch ändern. Auch war das Kreuz für ihn eine große Schande. Ne? Das Kreuz war eigentlich die schandhafteste Bestrafung der damaligen Zeit. Ne? Und nach Galater 3, Vers 13 wissen wir ja, dass verflucht ist auch jeder, der an ein Holz gehängt ist. Und das war Jesus für uns, dass er diesen Fluch auf sich nahm, der eigentlich hätte uns treffen sollen, auf dass wir in die Segnung des Vaters auch hineinkommen können. Und er hätte auch auf das Spotten der Leute, wo er am Kreuz hing, wo sie gesagt haben, bist du nicht der König der Juden? Wenn du es bist, dann rette dich doch selbst. Das war nochmal so eine rische Versuchung des Feindes, so im letzten Moment so vom Kreuz herabzusteigen und zu sagen, okay, jetzt zeige ich denen mal allen, dass ich wirklich wahrhaftig der Sohn Gottes bin, wie damals bezeugt. Wäre sicherlich eine riesen Machtdemonstration geworden, wäre erstaunlich gewesen. Viele hätten an ihn geglaubt, dass er wirklich der Sohn Gottes ist. Aber was hätte es gebracht? Nichts. Weil er hing ja für uns am Kreuz. Er hing für uns am Kreuz, auf dass er für unsere Schuld dort starb. Und hat es um unseren Willen über sich ergehen lassen. Auch diese Verspottungen, auch dort hat er sich, wie wir am Anfang schon gehört haben, gehütet und ist still geblieben und hat nicht auf diesen Satz reagiert, ne, den die Hohepriester oder Pharisäer, waren es, glaube ich, ihm gesagt haben. Ne? Und gerade deshalb, weil er uns sündige Menschen erretten wollte, blieb er standhaft und harrte aus. Ne? Und jetzt sitzt er hoch erhöht zur Rechten Gottes und herrscht als König. Daran sehen wir, werden wir auch später noch hören, dass Jesus den Weg durch Leiden in die Herrlichkeit ging. Jetzt ist die Frage an uns, die sich mir stellt, wenn ich so viele Bibelstellen lese, wo es in die Richtung geht, sind auch wir bereit, diesen Weg zu gehen? Oder wollen wir uns bereit machen lassen, diesen Weg zu gehen? Denn aus eigener Kraft schaffen wir es eh nicht. Kommen wir dann noch gleich noch darauf zurück. Ich möchte auch vorher noch auf eine weitere Grundlage für dieses Ausharren erstmal kommen. Und die hat der Herr mir schon vor ein paar Jahren gezeigt. Und zwar, ich hatte vor ein paar Jahren einfach mal eine gute Zeit mit dem Herrn gehabt und war zu der Zeit hier noch nicht ganz so involviert. Ab und zu durfte ich mal predigen. Und eines Tages habe ich den Herrn einfach gesucht, einfach so auf dem Spaziergang mit meiner Familie, wo wir dann auch im Garten bei uns damals in Gornau ankamen. Und dann gab er mir ein Predigtthema, obwohl ich gar nicht dran war mit Predigten. Und zwar sagte er zu mir, pass auf, vom Sterben unserer alten Natur zum Ausharren des Christus. Ich habe dann im Wort Gottes geforscht, ob das irgendwo drinstehen könnte oder ob es da eine Bibelstelle gibt. Und die zeigte mir der Herr auch alsbald. Und zwar in 2. Timotheus 2, 11 bis 12a. Das Wort ist gewiss, wenn wir mitgestorben sind, werden wir auch mitleben. Wenn wir ausharren, werden wir auch mitherrschen. So kam ich darauf, Mensch, was du da vernommen hast, muss wohl von Gott gewesen sein. Okay. Und dann habe ich daraus einfach auch darüber Gott gesucht, weil das Thema für mich damals auch sehr wichtig war, dieses Sterben dieser alten Natur und dieses, dass man wirklich alles, was irgendwo noch eine Angriffsfläche in sich für einen Feind bietet, in den Tod gibt, dass er eben keinen Spielraum mehr hatte. Ne? Und ich gehe einfach deshalb davon aus, dass jemand, der nicht bereit ist, täglich sein Kreuz auf sich zu nehmen, sich selbst zu verleugnen, der wird auch nicht möglich sein, dieses Ausharren zu kommen. Weil wenn du nicht von dir selber wegblickst und auf Jesus hinschaust, wie wir vorhin schon gehört haben, und lernst, das, was er will, zu tun, anstatt was du willst, dann wirst du nicht da hineinkommen können, dieses Ausharren, weil du bist nur auf dich selbst ausgerichtet und auf das, was du doch eigentlich heute machen wolltest. Na? Also würde ich jetzt mal als vierten Punkt, den ich heute noch bringen will, als weitere Voraussetzung dieses Sterben der alten Natur mal bringen. Gibt es dann auch noch ein paar Bibelstellen? Also das Sterben unserer alten Natur, das ist die Natur, die uns immer wieder zur Sünde verleitet oder zum Blick auf uns selbst. Na, dass wir uns selbst dienen und auf das schauen, was uns gefallen würde. Ja, auch Jesus betont dies ja mehrfach in den Evangelien, dass wir um seinetwillen alles verlieren sollen, damit wir in ihm alles gewinnen. Das Kreuz auf sich zu nehmen täglich und zu fragen, Herr, was willst du heute? Was ist heute dran? Und ich habe beides schon durch in meinem Leben. Ich habe verschiedene Tage schon durch. Eines Tages, da machst du das ganz treu und merkst dann auch, wie der Tag so richtig gesegnet ist und wie dir auch Dinge, die du dir selber vorgenommen hattest oder die mal sein müssen an Haus und Hof, wie die auch gelingen und gesegnet sind. Andere Tage, da wolltest du unbedingt Sachen durchbringen, die aber nicht vom Herrn war. Und der ganze Tag war eigentlich nicht so wirklich ein schöner Tag und auch kein gesegneter, weil man einfach sein Ding durchbringen wollte, vielleicht zur falschen Zeit. Na? Und Jesus hat es immer wieder betont, dass wir so leben sollen, wenn wir ihm nachfolgen. Zum Beispiel Matthäus 10, 38, 39 könnt ihr lesen, Matthäus 16, 24, 25 oder auch Lukas 23 bis 25, habe ich es auch gelesen. Stimmt, im Markus steht es auch noch einmal. Also stehen wir immer wieder vor dieser Entscheidung, okay, jeden Morgen, wie lebe ich heute? Mache ich das, was er mir vorlegt oder gehe ich heute wieder, ja, das willst du doch endlich auch mal machen, so selbstsüchtige Wünsche, ne? Und ja, wir erleben das ja zurzeit so als Vater, meine Frau als Mutter von 5 Kindern, ist man eigentlich täglich darauf angewiesen, in Selbstverleugnung zu leben und nicht nur darauf zu sehen, was einem jetzt selber gut tut, sondern als Eltern schaut man ja erstmal, was ist für die Kinder gut und richtig, was brauchen sie jetzt? Man ist einfach, wir waren, je mehr Kinder es wurden und je größer sie auch wurden, immer mehr darauf angewiesen, von dem Selbst wegzuschauen und auf Jesus in erster Linie zu schauen, aber auch darauf zu schauen, nicht was tut mir jetzt gut, sondern was tut dem Kind gut, dass es gut aufwachsen kann, dass es alles hat fürs Leben und so weiter. Nehmen wir mal an, Familienleben sieht leider vielleicht bei manchen Familien in unserer Umgebung auch so aus. Sicherlich sind es Familien, die Jesus nicht kennen, aber ich denke, das gibt's. Nehmen wir mal an, der Vater ist dadurch, dass er nicht errettet ist und nicht an Jesus glaubt, egoistisch und eigensinnig und geht jedes Wochenende eigensinnige Wege. Samstag Fußball und Sonntag trifft er sich noch mit den Freunden zum Motorradfahren. Und das Woche für Woche. Und dadurch, dass er in diesen zwei Freundeskreisen ist, Fußball und Motorrad, sagen die anderen, die natürlich keine Familie haben, komm, Sonntag fährst du wieder mit raus, fahren mit dem Motorrad, was weiß ich, über die tschechische Grenze bis nach Prag, das wird toll, komm mit, die Familie kommt schon zurecht. Und dann kommt er wieder zum Fußball, zum Training, Sonntag beim Spiel, du bist doch unser Spitzenstürmer, du musst unbedingt dabei sein. So, ja, und dann geht es auch, das dreht sich wie ein Rad bei manchen Leuten. Und das ist wirklich leider ernste Realität in vielen Familien, nehme ich an. Dass der Vater wie von seiner Familie hinweggerissen wird. Die Frau muss dann alles alleine machen und das geht natürlich auf kurz oder lang schief. Natürlich ist es ein sehr extremes Beispiel jetzt, aber es wird auch unter Christen nicht so sein. Aber ich nehme schon an, dass wir diese egoistischen, selbstsüchtigen Tendenzen alle noch in uns tragen. Na? Nicht so ausgeprägt und nicht so extrem, aber doch schon in gewissen Momenten, dass sie hervorkommen. Und dann merkt dann der jeweilige Ehepartner auch, oh jetzt, müssen wir wieder vorsichtig machen. Ne? Und auch die von uns jetzt nicht in der Ehe leben oder auch alleinstehend sind, die haben auch ihre Herausforderungen. Ne? Aber der Herr bereitet auch euch den Weg, wie ihr das lernt. Ne? Vielleicht ist es auf der Arbeit, dass ihr an gewisser Stelle einfach zurücktretet. Ne? Oder dass ihr dort lernt, ne, für andere zum Segen zu sein. Vielleicht auch dadurch, dass er selber einen Nachteil in Kauf nimmt. Ne? Und so einfach für andere auf Dauer auch Glück und Segen bewirken könnt. Ne? Wir alle stehen in der täglichen Entscheidung. Auch vielleicht die Frage, wenn mal wieder hier ein Baueinsatz ist, gehe ich hin oder mache ich mir selber mal einen schönen Tag. Ne? Wenn jemand zum Beispiel gern angeln geht, endlich mal in Ruhe wieder an die Tschöbau setzen, ein paar Fische aus dem Wasser ziehen. Oder was weiß ich, was alles für Hobbys sein können, was einen da locken könnte. Wie entscheidet man sich? Ne? Ganz einfache, praktische Beispiele können das sein. Ne? Ne, dann habe ich aus diesen Überlegungen her und auch von anderen habe ich das schon gehört, diesen Satz, sterbe täglich, dann wirst du leben. Von Jesus haben oder sterbe täglich, dann wirst du leben. Na, die Bibelstellen, die gebe ich jetzt nur noch mal kurz rein. Zum Beispiel Galater 2,20 oder auch im Römer Kapitel 6 steht viel darüber, zum Beispiel die Verse 5, 6 und 11. Ich bete zum Beispiel gerne jeden Morgen oder fast jeden Morgen die Bibelstelle. Ich halte mich für Schuld und Sünde für tot, Gott aber lebend in Christus Jesus. Oder auch Johannes 10,10, wo Jesus sagt, ich habe Leben, und zwar Leben im Überfluss für euch. Ne? An sich in Bibelstellen kann man sich dann so gewissermaßen langhangeln, eben dass man nicht in diese Falle tappt, für sich selbst zu leben, sondern für den Herrn. Ja, und das ist auch wieder eine Grundlage dafür, dass wir in dieses Ausharren hineinkommen. Man könnte das jetzt auch noch viel intensiver behandeln. Ich weiß aber, dass es hier in der Gemeinde schon immer mal mit vorkam und auch intensiv behandelt wurde in den Predigtthemen. Also Jesus hat für uns diese Bereitschaft gehabt, hat alle Grundlagen geschaffen, dass wir einerseits selbst unsere alte Natur verleugnen können und ihm nachfolgen können und harte aus, aber hat für uns auch gelitten, dass wir in die gleiche Haltung hineinkommen können. Ne? Jesus wollte uns ja wie ein Vorbild sein. Ne? Johannes 15, Vers 20 möchte ich gerne mal noch lesen. Gedenkt des Wortes, das ich euch gesagt habe. Ein Sklave ist nicht größer als sein Herr. Wenn sie mich verfolgt haben, in Klammern verleumdet, werden sie auch euch verfolgen, verleumden. Wenn sie mein Wort gehalten haben, werden sie auch das eure halten. Jesus ging diesen Weg. Jesus ging diesen Weg des Ausharrens eben, zum Beispiel, um uns diese vier Grundlagen zu geben. Er ist diesen Weg durchgängig gegangen, weil er wusste, wir brauchen diese Grundlagen, dass wir erstmal an ihn glauben können, dass sich unser Glaube bewähren konnte, dass unser Herz verändert wurde, dass wir auch lernen, durch den Heiligen Geist sein Wort zu bewahren und eben, dass auch unsere alte Natur mit am Kreuz war. Die vier Sachen heute gibt wahrscheinlich noch mehr. Ne? Und er ist diesen Weg gegangen und er hat aber dann auch gesagt, okay, das habe ich für euch gemacht. Was seid ihr bereit für mich zu machen? Liebt ihr mich? Ne? Und wir sind ja die, auf dem Weg sind, haben wir letzte Woche von Andreas gehört. Und zu diesem Weg gehört eben auch, also in der Bibel lesen wir es ganz oft, das ist ein Punkt, den wir hier in unserer westlichen Welt noch gar nicht groß erfahren, zumindest nicht um unseres Glaubens willen. Und das ist dieses Leiden. Ne, habe ich vorhin schon mal kurz angesprochen, sind wir bereit, durch Leid in Herrlichkeit zu gehen? Ich lese dazu mal vor Römer 8, Vers 17 und 18. Wenn aber Kinder, so auch Erben, Erben Gottes und Miterben Christi, wenn wir wirklich mitleiden, damit wir auch mit verherrlicht werden. Denn ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Also, hier zeigt uns der Paulus einen ganz anderen Weg nochmal auf. Ne? Also, wenn wir jetzt so die Apostelgeschichte lesen, wir hören von vielen Wundern, wir lesen von vielen Zeichen und Machttaten, die die Apostel gewirkt haben, und das klingt alles toll. Ne? Wir hören von Menschenmengen, die sich in Scharen bekehrt haben, und das klingt alles richtig gut. Aber was war noch? Sie wurden verfolgt, sie wurden zerstreut, sie kamen ins Gefängnis, manche wurden gesteinigt um ihres Glaubens willen an Jesus. Und das war das, was sie auf den Weg nannten. Das gehörte auch dazu. Und wie Paulus auch schreibt, durch Leiden in Herrlichkeit. Und die Bibel, auch das Neue Testament, ist voll mit Stellen, wo es darum geht, dass man auch um Jesu willen leidet. Und das war für die Gläubigen damals etwas völlig Normales. Und zwar nicht, weil man krank war oder weil man sich selber vielleicht irgendwas zugezogen hatte, wo man eigentlich selber dran schuld war, sondern weil sie an Jesus geglaubt haben und weil sie Jesus bezeugt haben. Und die sind noch ins Gefängnis gekommen, Apostelgeschichte 3, eben weil sie im Namen Jesus geheilt haben auf der Straße. Und dann schreibt unser Paulus eben auch ganz viel darüber. Zum Beispiel Philipper 1, Vers 29. Denn euch ist es im Blick auf Christus geschenkt worden, nicht allein an ihn zu glauben, sondern auch für ihn zu leiden. Da ihr denselben Kampf habt, wie ihr ihn an mir gesehen habt und jetzt von mir hört. Wieder geht unser Blick auf Jesus. Ne? Dass der Glaube an ihn ein Geschenk ist, haben wir schon oft gehört. Aber habt ihr schon mal jemanden verkündigen hören, dass Leiden, ne, ein Geschenk sein soll? Paulus, wie bitte? Meinst du es ernst? Sicherlich, weil an einer anderen Stelle, Kolosser 2, 24, haben wir die Woche auch gemeinsam gefunden, meine Frau und ich, da freut er sich über die Leiden. Vielleicht können wir es noch mal kurz lesen. Da fragt man sich dann auch, genau, Kolosser 2, 24. Jetzt freue ich mich in den Leiden für euch und ergänze in meinem Fleisch, was noch aussteht von den Bedrängnissen des Christus für sein Leib, das ist die Gemeinde. Also Paulus hielt dieses Leiden für ein Geschenk und er freute sich auch darin. Wie hätte er sonst so viele Briefe aus dem Gefängnis schreiben können? Das war für die Christen der damaligen Zeit etwas völlig Normales, weil sie Jesus bekannt haben, auch für ihn zu leiden. Paulus schreibt weiter an Timotheus, 2. Timotheus 2, 3. Nimm teil an den Leiden als ein guter Streiter Christi Jesu. Und denn wenig später, ab Vers 8, indem ich leid, also er redet vom Evangelium von Jesus Christus und dann schreibt er weiter, indem ich Leid ertrage bis zu Fesseln. Übrigens habe ich das Wort Fesseln relativ häufig gefunden, interessanterweise in letzter Zeit. Und noch dreimal im Philipperbrief, Philipper 1, 7, 13, 17 und Kolosser 4, 18. Gibt vielleicht sogar noch mehr Stellen. Na, aber das hing einfach damit zusammen, dass dieses Leiden für Jesus im Gefängnis, für den Paulus, was war, was dazugehörte. Ne? Das war nicht irgendwo, als wäre das von einem anderen Stern oder käme nur in Asien vor oder in Afrika. Das ist für ihn normal gewesen. Ne? Und er schreibt eben hier in 2. Timotheus 8 dann, ich sitze zwar jetzt in Fesseln, aber was nicht gebunden ist, ist das Wort Gottes. Und ich schreibe es durch den Heiligen Geist in die ganze damalige christliche Welt. Daran kann mich niemand hindern. Und er duldet diese Fesseln um der Auserwählten willen. Na, dass sie sehen, wie standhaft er ist, wie sehr er Jesus treu bleibt, trotz aller Verfolgung, und eben auch, dass die Auserwählten diese ewige Herrlichkeit erlangen. Es ist für diese anderen Nachfolger, die dann die Briefe erhalten, ein Riesenzeugnis gewesen. In Philipperbrief. Wenn die jetzt, ich weiß zwar nicht, aber da gerade in Gefangenschaft war, aber offenbar schon. Und dann zum Beispiel in Philippi kriegen sie diesen Brief. Da denken, Mensch, der Paulus, der ist doch im Gefängnis, der sitzt in Fesseln, da wird jeden Tag dreimal geschlagen. Da schreibt er solche Briefe, wie geht denn das? Das war richtiges Zeugnis für die. Das war richtig ermutigend. Die wussten, so wie der Paulus an Jesus festhält, das wollen wir auch, haben die dann gesagt. Und genauso geht es doch auch vielen Geschwistern heutzutage auf dieser Welt. Wie viele Gemeindeleiter werden überall auf der Welt gefangen genommen und sollen dann meinetwegen Namen von Geschwistern oder anderen Leitern verraten? Wie viele gibt es da? Das ist unzählbar groß. Und wie viele müssen standhaft sein? Wie viele müssen dieses Ausharren, von dem ich vorhin gesprochen habe, wirklich in das haben, um eben nicht die Namen von vielerlei Geschwister oder auch andere Leiter zu verraten, geschweige denn den Aufenthaltsort, weil dann sind die alle einen Kopf kürzer. Aber das geht nur in Gottes Kraft. Nur in Gottes Kraft. Und in ihm können wir das erlernen. Und diese Standhaftigkeit in allem auszuüben, was auch kommen mag. Das geht nur in ihm. Und wir haben auch gelernt, wo Andreas über die Agabeliebe sprach, dass die Liebe Gottes alles erduldet. 1. Korinther 13, Vers 7, ein Teil davon. Na? Und diese Liebe ist ja in uns, haben wir schon so oft gelernt nach Römer 5, Vers 5, dass die Liebe Gottes ausgegossen wurde durch den Heiligen Geist. Auf jeden Fall denke ich, dass viele Geschwister auf der Erde, wenn sie diese Verse lesen, meinetwegen in China oder die lesen sie in Indien oder auch in Nigeria oder auch in Nordkorea, wenn sie mal eine kleine Bibelseite erwischen überhaupt, dann wissen sie, wovon Paulus redet. Wobei wir eigentlich nur, ich kann jetzt eigentlich nur für mich feststellen, okay, hier steht eine Stelle, da steht eine Stelle, hier steht eine Stelle, da steht eine Stelle. Aber ich denke, diese Geschwister, wenn sie heute hier wären, könnten uns wahrscheinlich noch viel besser erklären als ich, was sie durchleiten mussten um Jesu Willen. Und für sie ist es noch viel realer, wovon Paulus schreibt. Wobei ich das jetzt hier nur anreißen kann. Und dies ist auch alles zu uns geschrieben, obwohl wir in dieser westlichen Welt leben, obwohl wir im Wohlstand leben, und obwohl es bei uns momentan keine Christenverfolgung gibt, dem Herrn sei natürlich Dank. Auch an uns ist natürlich geschrieben, Römer 12, Vers 12, in Hoffnung freut euch, in Bedrängnis hört aus, im Gebet haltet an. Also, hier wird dieses Ausharren direkt schon auf Bedrängnis bezogen. Ne? Wir können jetzt nur wirklich das tun, was wir im Vers vorfinden, im Gebet anhalten. Im Gebet Gott suchen, im Gebet von Gott auch die Stärke erbitten, dass er uns Stärke und Kraft für jede Situation unseres Lebens gibt. Dass wir zu Jesus beten und ihn von ihm einfach diese Standhaftigkeit erbitten. Und er kann uns damit ausstatten, nämlich durch seinen Heiligen Geist. Na, er ist den Weg vorausgegangen und er ist ihn in dieser Art und Weise gegangen, zum größten Teil als ein Vorbild, wie er uns auch befähigen kann, einen Weg zu gehen, den wir jetzt noch nicht so klar sehen, aber er weiß natürlich genau, was noch kommen wird. Und da hören wir auch in der Endzeitrede von Jesus in Matthäus 24, na, wo über vieles geschrieben wird, was noch über die Erde gehen wird, auch dort ist diese Bedrängnis mit enthalten. Und da ist auch nicht ausgespart, dass es nicht auch für Gläubige Leid geben kann aufgrund ihres Glaubens. Und dann aber, wo er schreibt, dass die Liebe in vielen erkalten wird, dann schreibt er, wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird errettet werden. Das heißt, es werden viele Dinge noch über diese Erde gehen, wo wir wirklich dranbleiben müssen, wo wir wirklich an der in uns ausgegossenen Liebe festhalten müssen und diese bewahren müssen und seine Worte bewahren müssen. Dass wir eben ausharren und dass diese Liebe nicht erkaltet. dass wir ausharren bis ans Ende und wir gerettet werden. Ich nehme an, dass wir in der nächsten Zeit, in den nächsten Jahren, Zeitraum wie auch immer, da weiß ich gar nicht, das Thema aber nicht umhinkommen werden. Wir werden auch nicht umhinkommen, uns mit biblischen Themen auseinanderzusetzen, die wir vielleicht in der westlichen Welt vielleicht bisher gar nicht hören, die der Feind aber vielleicht verschleiert, weil er nicht will, dass wir darauf vorbereitet sind, womit wir uns aber dringend befassen müssen, eben, dass wir dann in schwierigen Situationen für uns standhaft sind, dass wir dann im Ausharren sind und dass wir stark sind im Herrn. Denn nur in ihm können wir stark sein, nicht aus uns selbst. Und dass wir dann, wenn er kommt, wenn er uns in der Entrückung zu sich zieht, bei ihm sind. Wenn die Entrückung kommt, ist es egal, ob du noch in deinem Haus bist, ob du noch deinen ganzen Besitz hast oder ob du vielleicht aufgrund deines Glaubens an Jesus im Gefängnis sitzt. Dann bist du sowieso von der Erde weg. Also sollten wir uns jetzt vorbereiten, sollten wir die Bibel studieren über diese Themen, auch die wir vielleicht hier in der westlichen Welt noch nicht ganz so häufig gehört haben. Aber wir sollten uns damit befassen, dass wir gut vorbereitet sind auf alles, was noch kommt. Und zwar, dass wir immer in ihm sind, wie auch der Feind sich nochmal aufbäumen mag. Danke, Herr Jesus, dass du gut bist. Danke, dass du jeden Einzelnen von uns führst. Danke, dass du jeden Einzelnen von uns an die Hand nimmst, Herr. Danke, dass du auch weißt, was jeder Einzelne jetzt heute gebraucht hat für diesen Sonntag. Ich bitte dich, dass jeder Einzelne jetzt dein Wort bewahren kann, dass er genau das rausfiltern kann, was für ihn war, und dass er einfach dort weitergehen kann im Glauben. Dass jeder Einzelne von uns einfach auch lernt, dass auch in schwierigen Situationen, dass sich sein Glaube bewährt, dass er standhaft ist, dass er fest ist in dir, dass er tief gewurzelt und gegründet ist in dir. Hilf jeden Einzelnen durch deinen Heiligen Geist dabei und leite uns alle, Herr, auch in dem Hören deiner Stimme. Hilf uns, dir gehorsam zu sein. Hilf uns auch, dass wir uns selbst verleugnen. Hilf uns auch, dass wir das tägliche Kreuz auf uns nehmen. Und danke, dass es ein gesegneter, friedlicher, auch fröhlicher Weg sein wird in dir. Denn du bist der Herr. Und danke, dass du für jeden Einzelnen von uns vorbereitete Werke auch hast, Herr. Lass uns nicht auf Menschen schauen, lass uns auf dich schauen, der du durch deinen Heiligen Geist alles gibst und uns in alle Wahrheit leitest. Danke, Herr.